Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Sören Bauer, Geschäftsführer der Sören Bauer Events GmbH und seit neuestem auch Verleger. Hallo Sören.
Hallo Christian, ich grüße dich.
Schön, dass du dabei bist und natürlich Eingangsfrage an einen Eventmanager im Jahr 2020. Du bist ja schon seit über 25 Jahren im Geschäft. Auf einer Skala von 1 bis 25, wo würdest du das Jahr 2020 da einsortieren? 1 am besten, 25 letzter Platz?
100. Ja. Nein. Es ist dieses Jahr natürlich ziemlich beschissen, weil man nicht wirklich planen kann. Das merken wir ja nun mehr oder minder jeden Tag, dass zum Beispiel was den Dezember angeht, ist die Frage, kann man für Dezember was planen oder nicht? Da müssen wir eigentlich jetzt bis Ende November warten und dann braucht man eigentlich auch nichts mehr vorbereiten, dann ist ja schon Dezember. Und so eine Situation habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich die allgemeine Situation und wissen, dass wir wenig ändern können.
Wie ist denn das bei dir? Du hast ja natürlich auch laufende Kosten, Büro, Mitarbeiter etc. Wie fängst du das jetzt gerade auf? Oder macht das alles dann das Privatvermögen von Sören Bauer möglich?
Also sowohl als auch. Wir machen ja nicht nur Veranstaltungen. Ist vielleicht ein bisschen irreführend bei unseren Firmennamen. Wir machen ja vor allen Dingen auch Kommunikation, PR und Storytelling. Das heißt, wir produzieren ja auch Geschichten. Deswegen sind wir ja auch Verleger inzwischen und bringen das Magazin Secrets of Success heraus, wo wir auch gerade in den Endzügen sind für die nächste Ausgabe. Und damit fangen wir natürlich einiges auf. Also Event ist sicherlich bisher unser größter Geschäftsbereich gewesen. Nur wir mussten halt dann schnell umswitchen und dann haben wir ja im letzten Jahr noch eine weitere Firma gegründet, die Leaders Web GmbH, mit der wir das Portal face-club.com betreiben. Das ist eine Art Business Club und jetzt produzieren wir derzeit da halt bis zu 3 Online-Events die Woche.
Mensch Sören, jetzt ist der Podcast vorbei, denn du hast eigentlich alle meine Fragen schon beantwortet. Aber lass uns doch, das ist alles gut. Lass uns noch ein bisschen bei der Event-Abteilung, sage ich jetzt mal, bleiben. Du bist ja auch in diesem Jahr 50 geworden. Darf man das sagen?
Das darf man sagen, weil es stimmt ja.
So, wie scheiße ist es denn für einen, ich sag mal, primär im Eventgeschäft tätigen Unternehmer, den eigenen 50. Geburtstag nicht anständig feiern zu können? Oder hast du es doch getan?
Nein, habe ich nicht, weil das war Ende März, als praktisch die Hochphase der neuen Welt begonnen hat und man ja überhaupt nicht wusste, was ist, wo auch wirklich alle Leute zurückhaltend waren, selbst die, die jetzt leichtsinnig sind oder sich komisch verhalten oder wo man vielleicht sagt, die haben alle Hut auf. Und Ende März waren sie alle zurückhaltend und da konnte man natürlich nicht feiern. Es ist aber für mich nicht so schlimm gewesen, weil ich hatte auch nichts geplant, weil wenn man berufsbedingt permanent Veranstaltungen organisiert, permanent unterwegs ist, auch als Gast auf anderen Veranstaltungen, dann ist man ja auch froh, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, mache ich was zu meinem 50. allein für die Außenwirkung oder nicht? Und diese Entscheidung wurde mir jetzt einfach abgenommen und damit bin ich fein.
Okay, feierst du denn nach dann, wenn man wieder darf oder ist der 50. jetzt abgehakt und der 60. der nächste große Termin?
Ja, genau genommen feiere ich meinen Geburtstag alle 5 Jahre, das heißt den 45. habe ich groß gefeiert, 50. konnte ich nicht, also als nächstes kommt 55.
Okay, Schnapszahl, dann tut es auch nicht so weh, das ist ja genau. wahrscheinlich auch...
Und bis dahin hoffe ich, ja, dürfen wir auch wieder feiern.
Boah, also wenn nicht, dann sind wir wirklich alle ganz schön arm dran, nicht nur das Eventgeschäft, würde ich sagen.
Aber ich finde es auch nicht so ungewöhnlich, wenn es jetzt noch ein bisschen dauert. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir frühestens 2022 in einer halbwegs normalen Welt weiter feiern können.
Echt? Also bis dahin ja. Dann dein Eventgeschäft mehr oder weniger, zumindest was physische Events angeht, brach liegt?
Nein, nicht sprachlich, aber in der Form, wie wir es kennen. Wir müssen ja unterscheiden. Das finde ich ja auch ehrlich gesagt in der Politik ein bisschen schade, dass alles so über einen Kamm geschert wird. Aber Event ist ja nicht gleich Event. Ein Event kann sein ein Geburtstag, wie du richtig sagst, mit, keine Ahnung, 50 Gästen. Ein Event kann sein eine Techno-Party mit 500 bis 5000 Leuten. Ein Event kann ein Dinner mit 100 Leuten sein. Ein Event kann ein Empfang sein mit 500 Gästen. Ein Event kann aber auch genauso ein Konzert mit 50.000 Menschen sein.
Ja.
Alles ist der Oberbegriff Event. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du kennst es, lieber Christian, Berlinale Partys, wo man viel Alkohol trinkt und von Party zu Party hüpft. Wenn ich das als Normalität bezeichnen würde, das sehe ich frühestens 2022, wenn nicht sogar 2023 erst wieder. Weil das sind natürlich auch die Veranstaltungen, die wenn wir davon ausgehen, dass alles so stimmt, was wir erfahren, dann sind das die Superspreader-Events. Weil wenn du völlig betrunken bist, dann hast du zwei Nachteile. Erstens, du kannst gewisse Dinge nicht mehr so einschätzen und näherst dich vielleicht Menschen dichter, als wie es dir gut wäre. Und zum Zweiten ist dein Immunsystem natürlich ein bisschen beeinträchtigt durch den Alkohol. Und damit bist du natürlich eher anfällig, dich auch anstecken zu können.
Ja, verstehe. Das heißt, du planst dann, wenn man wieder physisch werden darf, eher so, was du jetzt auch in der Vergangenheit getan hast, in diesem Jahr eher so in Richtung Dinner-Events, beziehungsweise, wenn das Wetter es erlaubt, Outdoor-Veranstaltungen?
Wir konzentrieren uns derzeit hauptsächlich auf Dinner-Veranstaltungen, je nach Ort, Situation und Wetterlage teilweise mit Empfängen. Also wenn wir es Open Air machen können, kannst du wunderbar Empfang machen. Wir hatten das jetzt im Sommer zweimal in Schleswig-Holstein gemacht. Und wenn du da irgendwo genug Platz hast, dass du sicherstellen kannst, wenn es für dein Gefühl wichtig ist, dass du zu jedem Menschen irgendwie 1,5 Meter Abstand halten kannst, dann kannst du es Open Air. Das kannst du natürlich in deinem kleinen Kellerloft, wo dann viel zu viele Menschen vielleicht drin sind, kannst du es einfach nicht leisten und dann kann man sich auch unwohl fühlen. Wenn du das Open Air hast und jederzeit den Abstand halten kannst, dann fühlt sich auch jeder wohl. Das ist unsere Erfahrung. Und ja, wir planen alles weiter im Event, im Dinnerbereich. Wir sind aber auch schon einen Schritt weiter. Wir wollen jetzt im Dezember, sofern es die Lage erlaubt, doch eine Movie Meets Media machen in Hamburg, die eigentlich jedes Jahr im Winter in Hamburg stattfindet. Als Dinner-Event, haben aber jetzt ein 5-Stufen-Sicherheitskonzept dafür. Und ich glaube, damit wären wir dann auch die Ersten, weil wir haben neben dem klassischen Hygienekonzept, neben der sicheren Platzierung ohne Empfang und über unseren Face Club das komplett nachvollziehbare Guest-Management, haben wir zusätzlich noch ausreichend Luftfilter, die 99,9% aller Coronaviren rausfiltern. Die kriegen wir zur Verfügung gestellt von einem der Top-Hersteller. Die sind halt nicht diese kleinen Dinger, die für 300 Euro irgendwo bei Mediamarkt sind, sondern das sind ja die großen, die halt irgendwo 1.500, 1.600 kosten. Und dann haben wir noch eine Kooperation mit einem Labor und stellen vor der Location einen Truck hin mit einem mobilen Labor, haben 300 PCR-Tests und werden jeden Gast mit PCR-Test auf Corona testen.
Wow, also das klingt nach so viel Aufwand. Lohnt sich sowas für dich dann noch?
Ich glaube, das ist weniger die Frage momentan, ob sich das lohnt. Das ist mehr die Frage, dass wir ein Zeichen setzen, Veranstaltungen in veränderter Form gehen und sind auch sicher, weil mit diesen 5-Stufen-System, glaube ich, kann ich mich da ganz selbstbewusst hinstellen und sagen, herzlich willkommen, Sie sind gerade am sichersten Ort Deutschlands, was Corona angeht.
Ja.
So. Und das möchte ich gerne, dass das auch alle mitkriegen, weil Veranstaltungen, wie gesagt, sind nicht gleich Veranstaltungen und gewisse Arten von Veranstaltungen gehen. Natürlich kann ich jetzt, also der PCR-Test dauert in der Auswertung trotz Labor 3 Stunden, es ist kein Schnelltest. Wir haben uns auch mit Schnelltests auseinandergesetzt, nur die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit ist da nicht so hoch. Die haben teilweise nur 60-70% Sicherheit, dass du kein Corona hast. Und ich meine, ich glaube, dass das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du auf ein vermeintlich Corona-sicheres Event bist durch Schnelltest und dann tritt ein Fall ein.
Ja.
Das wäre der absolute Super-GAU meines Erachtens. Und deswegen haben wir uns um diese PCR-Tests gekümmert. Die dauern, wie gesagt, 3 Stunden. Das heißt, jeder Gast muss irgendwie bis 14 Uhr mal vor kurz im Atlantik vorbeikommen und einmal in den Truck reingehen und sich testen lassen, damit wir um 17 Uhr dann auch sagen können, du bist Corona-frei, du bist herzlich willkommen. Das kannst du nicht bei einem Konzert mit 50.000 Leuten machen.
Nee.
So, deswegen, dafür ist es sicherlich nicht geeignet, aber es ist für kleinere Networking-Veranstaltungen geeignet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Christian, aber ich höre, wenn ich mit anderen Leuten spreche, zwei Dinge, die die Menschen echt vermissen. Eine Sache, die sie vermissen, nämlich mit anderen Menschen sprechen. Und daraus ergeben sich zwei Dinge. Zum einen, wir wissen alle, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das heißt, wenn wir hören, wir sind nicht die Einzigen, die am Arsch sind, und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern allgemein, dann hilft uns das ein bisschen, mit der Situation klarzukommen. Und zum anderen, noch viel wichtiger, durch Gespräche ergeben sich neue Ideen und damit neue Ansätze, wie wir weitermachen können. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass in Zeiten wie diesen, wo es so eine große Krise ist, das wichtiger denn je ist, miteinander zu sprechen, miteinander sich auszutauschen, um gegebenenfalls Kooperationen, neue Ideen oder sonst was zu entwickeln.
Ja, da bin ich total bei dir. Und du, ich meine, du machst jetzt ja auch Online-Events, sage ich jetzt trotzdem, Veranstaltungen, wo interessante Redner Probleme der Zeit, nenne ich es jetzt mal ganz pauschal, ansprechen, beziehungsweise Herausforderungen der Zeit. Ich glaube, das nächste, was ansteht, ist zum Thema Homeoffice. Ist das irgendwas, was für dich unter Markenpflege ist oder fällt, also damit die Leute weiter wissen, aha, es gibt Sören Bauer und seine Veranstaltungsreihen immer noch, damit man nicht so total vom Radar verschwindet? Oder ist das irgendwas, wo du perspektivisch ein Geschäft siehst? Also dass du irgendwann sagst, so, das ist jetzt nicht mehr umsonst, liebe Face Club-Mitglieder, sondern ihr müsst da jetzt, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50, 100 Euro bezahlen, um da weiter dabei sein zu können?
Also natürlich, wenn ich etwas angehe, versuche ich darin auch ein Geschäft zu sehen. Das liegt in der Natur der Sache. In welche Richtung das Geschäft geht, kann man oftmals nicht sagen. Das sieht man bei vielen Firmen, die dieses Jahr ihr Geschäftsmodell komplett geändert haben, weil sich einfach der Situation angepasst haben. Und so betrachte ich meine Aktivitäten auch. Ich probiere etwas aus und im Laufe des Machens stellt sich heraus, wo könnte das Geschäftsmodell sein. Aber natürlich ist es vor allen Dingen in erster Linie auch einerseits dadurch, dass wir als eigener Produzent tätig sind und die Veranstaltung, die du schon angesprochen hattest, ob das nun Movies Media ist, der Deutsche Sportjournalistenpreis etc., sind ja unsere eigenen Produktionen. Das heißt, wir haben einen eigenen Verteiler und möchten diese Menschen auch weiter bespielen, möchten diesen Menschen weiter die Möglichkeit geben, eine wie auch immer geartete Art von Events zu besuchen. Und wir haben auch bei all diesen Online-Events ja immer noch diesen Aspekt des Networkings, auch wenn es digital nicht ganz so geil ist wie persönlich. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, sich mit Leuten weiter auseinanderzusetzen, mal zu sprechen oder auch neue Leute kennenzulernen. Und es ist komplett ungewohnt, aber ich glaube, jeder hat es jetzt dieses Jahr schon mal gemacht, wenn man ein Zoom-Meeting oder Microsoft Teams oder wie auch immer Online-Meeting hat. Das ist nicht ganz das Allerschlimmste. Es ist besser vielleicht als nur telefonieren, definitiv besser als nur E-Mails schreiben und auf jeden Fall besser als gar nicht zu kommunizieren. Und das gibt zumindest die eine oder andere Möglichkeit, nochmal weiterzukommen. Also wir haben damit schon ein paar neue, gute Kontakte aufbauen können.
Mm. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen in deiner allumfassenden Antwort. Ihr habt, ich glaube 2019, habt ihr auch die Leaders Web GmbH gegründet, die, wenn ich das richtig sehe, der Face Club, also dein Hybriden aus, ist es Business-Netzwerk und Gästeverwaltungstool betreibt? Kann man das so sagen?
Ja, also beim FaceTab ist es ähnlich. Wir haben eigentlich damit gestartet, vor vielen Jahren schon gedanklich. Und letztes Jahr haben wir dann das Ganze vorangetrieben durch die neue DSGVO-Verordnung, weil du, wie du vielleicht weißt, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer das weiß, seit 25. Mai letzten Jahres müsstest du theoretisch eine schriftliche Einverständnis haben, dass du jemandem eine Einladung schicken darfst. Dann brauchst du ein schriftliches Einverständnis, dass da vielleicht auch Fotos drauf ist. Dann brauchst du ein schriftliches Einverständnis, dass du die Fotos vielleicht veröffentlichst. Dann brauchst du ein schriftliches Einverständnis, dass da vielleicht auch Videos drauf ist, wenn du das Ganze filmst. Und natürlich auch das schriftliche Einverständnis, dass du diese Videos veröffentlichen darfst. Und was ja auch ganz wichtig ist, sofern du dich auf eine Musical- oder Kinopremiere gehst, möchtest du auch wissen, wer sonst noch kommt. Und die Veröffentlichung der Gästeliste deines Namens, auch dafür brauchst du eine schriftliche Einverständniserklärung. Das heißt, wenn ich dir erstmal dieses Formular rüberschicke, wo du diese ganzen Einverständniserklärungen abgibst, dann hast du das Gefühl, du hast eine Waschmaschine gekauft und fühlst dich nicht mehr so wahnsinnig geil, zu dem Event zu gehen. Und wenn du das bei jeder Veranstaltung machen müsstest, dann hast du irgendwann auch einfach keine Lust mehr hinzugehen. Und das Risiko, das Ganze nicht zu machen, ist meines Erachtens wahnsinnig schwierig, weil sie ja drakonische Strafen damals angekündigt haben. Aus diesem Grunde haben wir gesagt, okay, wie können wir das regeln? Mit unserem Face Club haben wir jetzt die Situation, du registrierst dich einmal selbstständig, gibst einmal per Klick genau diese Rechte frei und dann brauchst du es nie wieder tun. Und dann kannst du alle Einladungen wahrnehmen, dann wird dein Name veröffentlicht. Du kannst natürlich jederzeit alles widerrufen, alles selbstständig anpassen und ändern. Das war der Hintergrundgedanke des Ganzen. Inzwischen sind wir jetzt, was das Guestmanagement angeht, so weit, dass wir im Prinzip sogar die Check-in- und Check-out-Zeit damit auch noch erfassen können, was in Zeiten von Corona nicht so unwichtig ist, weil wenn du um 19 Uhr kommst, 20.30 Uhr geht, um 21 Uhr kommt einer, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass er auf Corona-Verdacht ist, dann brauche ich dich gar nicht informieren, weil du gar nicht in Gefahr warst.
Ja, oder bist. Ja, verstehe. So.
Das ist der große Vorteil im Thema des Teilnehmermanagements, was wir beim Face Club haben. Dann kam der nächste Gedanke, naja, wenn ich da schon sehe, wer alles kommt, dann wäre es doch auch schön, wenn ich die Leute kontaktieren könnte und mich direkt verabreden kann. Wenn ich jetzt sehe, Christian kommt zur nächsten Veranstaltung und ich habe Christian lange nicht gesehen, dann kann ich dir jetzt halt über das System, ohne dass ich deine Kontaktdaten habe oder dass ich sie danach sehe, kann ich dir eine Mail schreiben, hey Christian, du bist auch da, wollen wir vorher zusammen essen gehen, wollen wir uns vor Ort treffen auf ein Bier oder wie auch immer. Und damit ist natürlich das Networking auf eine noch höhere Ebene geschaltet, weil du einfach genau weißt, wer kommt. Und umgekehrt, auch dieses Risiko gehen wir bewusst ein, wenn du die Gästeliste siehst und sagst, da sind ja nur noch Leute, die will ich gar nicht sehen, dann kannst du halt auch wieder absagen und ärgerst dich nicht, dass du deine Zeit verschwendet hast bei einer Veranstaltung, wo nur Leute sind, die dich nicht interessieren.
Ja, verstehe. Aber jetzt sag mir doch nochmal, die Leaders Web GmbH, was ist denn das Geschäftsmodell der Leaders Web GmbH? Da soll ja irgendwann wahrscheinlich auch mal Geld verdient werden. Und bisher, was du beschrieben hast, ist es ja im Grunde genommen eine Service-Dienstleistung für Sören Bauer Events GmbH, oder?
Nee, wir bieten dieses System ja im Prinzip jeden an, der sein Guestmanagement professionell durchführen möchte. Das ist also Modellmöglichkeit Nummer eins. Das andere, das gegen ein bescheidenes Honorar an uns nutzen kann.
Punkt. Ich lache nicht wegen dir und bescheiden, ist alles gut.
Nee, erzähl. Der zweite Punkt ist, dass wir auch mit allen unseren Kooperationspartnern, die wir bei den Veranstaltungen haben, auch die mit reingenommen haben und die den Mitgliedern Mehrwerte anbieten. Das ist ja ein geschlossener Club und so kannst du halt jetzt, keine Ahnung, bei Kreuzfahrt ist jetzt nicht das ideale Beispiel, weil du sie momentan nicht so wirklich machen kannst, aber bei Kreuzfahrten vielleicht bei der Buchung nochmal 10% Rabatt kriegen oder du kannst das auf ein Streaming-Abo kriegen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt auch noch ein Vorteilsclub. Und das dritte ist natürlich, dass du auch eine erweiterte Mitgliedschaft machen kannst. Auf die freuen wir uns momentan ganz besonders, wenn das jemand macht. Und mit dieser erweiterten Mitgliedschaft zahlst du Geld und hast dann auch die Möglichkeit, auf Veranstaltungen zu kommen, zu denen du bisher nicht kommen konntest.
Ah, verstehe. Lass uns noch über Veranstaltungen noch ein bisschen weiter sprechen. Denn bevor Corona kam, war das Eventgeschäft ja einer der Hoffnungsträger in der Verlagsbranche, weil die ganzen Verlage gesagt haben, Mensch, wir haben tolle Marken, wir haben eine tolle Bekanntheit und wenn wir damit jetzt Veranstaltungen machen, dann verdienen wir damit auch ganz viel Geld. Du hast das ja auch unterstützt, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, den Fokus Inner Circle betreust du immer noch regelmäßig. Wie siehst du das? Das ist ja im Grunde genommen wahrscheinlich ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite sind da viele, viele potenzielle Auftraggeber im ersten Schritt, aber langfristig vielleicht auch viele, viele neue Konkurrenten. Wie näherst du dich dem Thema?
Also zum einen muss ich erstmal das kurz richtigstellen, die Focus Inner Circle Veranstaltung betreuen wir nicht. Das macht der Focus eigenständig mit jeweils wechselnden Dienstleistern. Wir arbeiten mit der Burda News Gruppe und dem Focus zusammen bei unserem Wirtschaftsgipfel Euromainz.
Okay.
Daher kommt der Gedanke wahrscheinlich. Ansonsten müssen wir ja erstmal nochmal zurückgucken, bevor wir über die Zukunft gucken. Aktuell ist es so, dass die reguläre Eventagentur, die nur im Auftraggeschäft durchführt, wie viele Aufträge haben die seit März? Was meinst du?
Nah an null dran, oder?
Genau. Was denkst du, wie wird das nächstes Jahr bis Sommer aussehen?
Einstelliger Bereich?
Null.
Oh.
Also meine Prognose, weil keine Firma wird jetzt für März, April eine Veranstaltung planen, auf die Gefahr hin, dass die abgesagt werden muss wegen neuen Lockdown oder zu starken Zahlen oder sonst irgendwas. Oder noch schlimmer, kein Unternehmen möchte momentan in der Presse stehen und sagen, die haben gefeiert und das war ein Superspreader-Event, da waren Corona-Fälle. Ja. Das Risiko wird keiner eingehen. Das heißt, die klassische Eventagentur hat seit März null Umsatz und wird auch weiterhin null Umsatz haben. Und wenn du ein Unternehmen hast, was mindestens ein Jahr null Umsatz hast bei gleichbleibenden Kosten, wie sieht das dann wirtschaftlich bei dir aus?
Ziemlich rot, oder?
So denke ich auch. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr, wenn das Insolvenzrecht wieder greift, erstmal 50-80% aller Eventagentur vom Markt verschwunden sind. Das heißt, wir haben einen Markt, den niemand bedient.
Und du bist aber the last man standing. Und
sicherlich nicht der Einzige. Es wird noch andere geben, also mindestens noch 20% andere. Aber es sind Leute da. Das heißt, der Markt bereinigt sich und Eventagenturen werden, wenn es dann wieder losgeht und sie noch da sind, werden sie zu tun haben, weil dann wird ja auch ein Bedürfnis an Veranstaltungen da sein. Weil wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt ein oder sogar zwei Jahre im Großen und Ganzen keine Veranstaltungen und die Menschen, die sich selber zu einer Risikogruppe zählen oder einfach sehr viel Angst haben, nachvollziehbarerweise, die bis dahin einfach jeglichen Kontakt meiden, auch die werden ja irgendwann wieder ein Bedürfnis haben, andere Menschen zu sehen, weil wir sind ja Rudeltiere und wir möchten den Kontakt zu anderen Menschen haben. Das heißt, 2022, 2023, je nachdem, was wieder losgeht, wird es viele Events geben oder zumindest viele Firmen oder auch Menschen, die auf Events gehen möchten. Es wird aber nicht genug Events geben. Das ist die Ausgangsposition. Die zweite Situation ist, dass man sich überlegen muss, als Verlag jetzt, weil du das sagtest, was ist das Businessmodell? War das ursprüngliche Businessmodell zu sagen, ich lasse es mir fremdfinanzieren von Firmen? Das wird auch erstmal nicht sein, weil wie gesagt, nicht nur die Eventbranche ist betroffen. Guck dir die Tourismusindustrie an, guck dir die Automobilbranche an. Auch diese Branchen sind ja alle von der Krise betroffen. Und auch die haben eigentlich keine Gelder, um solche Veranstaltungen zu machen. Das heißt, wer soll das Ganze sponsern? Insoweit halte ich das Eventgeschäft, ob nun als Verlag, als Eventagentur oder wie auch immer, erst ab 2023 wieder für wirklich relevant.
Und wie siehst du das? Es muss ja nicht unbedingt immer ein Kunde sein, der alles sponsort. Es kann ja auch finanziert werden über, früher hätte man gesagt, Eintrittsgelder. Also dass ich zum Beispiel 200 Euro zahle, um auf eine Veranstaltung einer Medienmarke zu gehen, weil da tolle Speaker sind und das Essen ist auch nett. Siehst du das oder hältst du das für unwahrscheinlich?
Nein, das ist sicherlich eine Möglichkeit eines neuen Geschäftsfeldes. Deswegen sagte ich, man muss das Ganze überdenken. Da muss man sich überlegen, welche Zielgruppe man anspricht. Also ich übertreibe jetzt mal, aber nehmen wir mal an, du willst Veronika Ferres als Gast haben und schreibst dir, Mensch, liebe Veronika, komm doch vorbei, kostet nur 200 Euro für dich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommt?
Ja, null, genau.
So. Und bei Firmenentscheidern, also der Grundansatzpunkt, Veranstaltungen zu machen im Medienbereich, ist ja mehr dem geschuldet, dass das Medienunternehmen gesagt hat, wir wollen Veranstaltungen machen, um Kunden einzuladen, um Anzeigenkunden, wichtige Kunden des Hauses einzuladen. Das ist ja mal der Ursprung. Diese wichtigen Kunden haben sich durch Compliance natürlich ein bisschen verändert, weil viele dürfen diese Einladung gar nicht mehr annehmen. Die sind vielleicht dankbar, wenn sie was zahlen dürfen, vielleicht aber auch nicht. Und die, die das noch annehmen dürfen, die wollen sicherlich nicht zahlen, weil sie sagen, Entschuldigung, ich bin Kunde deines Hauses, wieso muss ich dafür noch zahlen? Deswegen ist das nicht ganz so einfach, für den Medienbereich jetzt da neue Modelle aufzusetzen, außer ich gehe eine komplett andere Zielgruppe an, nämlich den Leser,
genau.
Nicht mehr den Kunden.
Genau.
So, das kann ich natürlich machen, dann habe ich aber nicht das Modell, was ich bisher hatte und dann habe ich natürlich auch ein anderes Risiko. Also deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, es macht sicherlich Sinn, über den Eventbereich weiter nachzudenken, aber ich muss ihn neu denken.
Ja, und würdest du mit deiner Firma Medienhäusern zur Verfügung stehen, auch bei diesen neuen Events, wo zum Beispiel dann eher die Leser, also die Kunden sind, die dann Eintritt bezahlen, da zu unterstützen? Oder würdest du sagen, nee, komm, lass mal, ich habe mich spezialisiert auf Events mit hochkarätigen Gästen, so Leser-Events, das sollen die Verlage mal selbst machen?
Also das kommt natürlich immer darauf an. Prinzipiell stehe ich natürlich zur Verfügung. Wir sind ja auch nach wie vor mit solchen Firmen und Medienhäusern in Kontakt, um über solche Modelle gemeinschaftlich nachzudenken oder sie sogar zu kreieren. Man muss halt momentan unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, also wir gehen jetzt noch einmal kurz Rückblick, die Veranstaltungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, die haben wir eigentlich alle geplant, nicht mit Plan A, B und C, sondern mit Plan A, B, C, D und E.
Ja.
So, also mit 5 verschiedenen Varianten. Und bei einigen mussten wir trotzdem sagen, okay, wir müssen es lassen. Und bei anderen ist es dann wirklich Plan E erst geworden. Und da ist natürlich die Frage, will man diesen Aufwand machen? Was ist der Benefit dafür? Deswegen, man muss es einfach komplett neu denken. Man muss es teilweise auch schieben. Wir haben auch einige Veranstaltungen für Kunden, die eigentlich für April, Mai dieses Jahres geplant waren. Die haben wir erst auf September geschoben, dann jetzt auf Anfang des Jahres. Und inzwischen sind wir auch da schon an dem Punkt, dass wir sie erstmal auf unbestimmte Zeit aussetzen, um weiterzumachen, weil das, was der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung sein sollte, können wir derzeit nicht sicherstellen.
Okay, verstehe. Dann lass uns doch noch einmal über deine ebenfalls schon erwähnte Aktivität, neue Aktivität als Verleger sprechen. Ich habe ja gedacht, jetzt das ist die Rache des Sören Bauers dafür, dass die Verlage ins Eventgeschäft gehen, geht der Sören jetzt ins Verlagsgeschäft und greift den Verlagen da die zahlenden Kunden ab. Aber das ist natürlich vollkommen falsch. Sag doch mal, was ist der Grundgedanke deines Magazins Secrets of Success?
Ich bin ein Riesenfan vom Forbes-Magazin und viele werden sich nicht mehr erinnern. Anfang der 90er hatte der Burda Verlag eine deutsche Ausgabe des Forbes-Magazins rausgebracht. Die hat mich nachhaltig beeindruckt von der Art und Weise, von den Geschichten, dass ich einige Geschichten und Personen, die damals drin vorgekommen sind, immer noch weiß, obwohl das über 25 Jahre her ist. Und so ein Magazin habe ich ehrlich gesagt in Deutschland vermisst. Jetzt hatte sich die Situation ergeben letztes Jahr, dass wir ja das 20-jährige Jubiläum unserer Eventreihe Movie Meets Media gefeiert haben. Und im Vorwege haben wir uns überlegt, Mensch, was machen wir denn da jetzt Spezielles für das Jubiläum? Da müssen wir irgendwas machen. Zum 15-Jährigen hatten wir eine Art Fotobuch gemacht, was wir allen Gästen geschickt und gegeben haben mit Fotos der letzten 15 Jahre. Das jetzt einfach nochmal zu machen und die alten Fotos plus 5 Jahre weitere Fotos zu machen, fand ich ein bisschen piefig. Also haben wir es nicht gemacht. Und dann haben wir halt so überlegt, was könnte man machen? Und dann sind wir irgendwann auf den Gedanken gekommen, dass wir ja wahnsinnig viele Menschen haben, die uns wirklich schon 20 Jahre begleiten. Also als Beispiel ein Wayne Carpendale, der war damals als Gast bei uns, wo er versucht hat, in einer Soap mitzuspielen. Inzwischen ist er Moderator, macht große Pilcherfilme und so weiter. Das heißt, er hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Und so haben wir festgestellt, haben wir wahnsinnig viele Gäste, die in den letzten 20 Jahren wirklich eine tolle Karriere hingelegt haben. Also haben wir gesagt, lass uns doch ein Magazin über unsere Gäste machen und sie befragen, was ist das Geheimnis ihres Erfolges. So, und während wir das so vorbereitet haben, hat sich das immer weiter entwickelt und wir haben viel Zuspruch bekommen und Gäste haben sich bei uns gemeldet und gesagt, ich möchte auch gerne etc. Und dann wurde aus einem kleinen Heft halt ein 180 Seiten starkes Buch, was wir dann herausgegeben haben. Und auch dann kam es wunderbar an, denn zwischendurch kamen wir noch auf den Gedanken, weißt du was, lass uns das doch auch in Handel reinbringen, weil vielleicht haben ja auch andere Leute Interesse daran. Also haben wir es auch noch in Handel reingebracht und da lief es auch wunderbar. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben so viel Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, wir machen es weiter. Jetzt erstmal mit dem Erscheinungsdatum einmal jährlich, aber mit der Planung auf zweimal jährlich zu gehen. Und wir haben jetzt für die kommende Ausgabe hatten wir schon wieder 80 Zusagen von Interviews, die gerne mit dabei wären, die wir gar nicht alle nehmen konnten. Einige sind auch einfach nicht interessant genug, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir ein fertiges Magazin, womit wir die Tage jetzt in Druck gehen, was Anfang Dezember erscheint, was wieder knapp 180 Seiten haben wird.
Dafür erstmal Gratulation, denn ich weiß, du bist ja nicht nur Repräsentant oder zeigst gerne die Gäste, mit denen du zu tun hast und deine Geschäftspartner, sondern es ist ja auch ein Geschäftsmodell für dich, oder?
Ja, das ist in Zeiten von Corona und einem Berufsverbot im Eventbereich sicherlich auch ein Geschäftsmodell. Und vielleicht habe ich da ein bisschen Glück auch, dadurch, dass wir schon lange am Markt sind und wir doch auch Menschen haben, die wir jahrelang eingeladen haben, ohne jemals irgendwie um einen Gefallen zu bitten, dass die jetzt auch dann gesagt haben, weißt du was, in schwierigen Zeiten erwidern wir den Gefallen und präsentieren uns mal werblich im Magazin. Und insoweit konnten wir auch ganz gut Anzeigen verkaufen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 45 oder 50 Anzeigen verkauft.
Wow, das ist richtig gut. Also gerade wenn man, wie du vorhin schon gesagt hast, die ganzen Firmen sieht, die jetzt keine Produkte verkaufen können und demzufolge auch kein Marketing machen können, ist das 45 Seiten. Ich weiß jetzt nicht, was die Seite bei euch kostet, aber es klingt erstmal nach richtig viel. Ist das so?
Ja.
Gut.
Das ist so. Also das ist ganz schön. Es sind halt auch Firmen auf uns zugekommen, die das Ganze mitbekommen haben, also die auch proaktiv auf uns zugekommen sind, gesagt haben, wir würden uns gerne werblich präsentieren. Und das sind auch Marken dabei, die aus einem tollen Umfeld kommen. Wir haben jetzt in der nächsten Ausgabe haben wir Aston Martin als Werbepartner. Wir haben drei hochkarätige Uhrenmarken, wie zum Beispiel Parmigiani-Uhren. Da fängt eine Uhr ab 10.000 Euro an. Oder Lange und Heine, da fangen die Uhren ab 25.000 an. Also die auch erkennen, dass das Umfeld von Secrets of Success doch eigentlich ganz spannend ist. Und deswegen, ja, das bauen wir jetzt als Geschäftsmodell weiter aus. Und wir verstehen Secrets of Success als eine Mischung aus Vogue, Forbes und Bunte.
Das ist gut. Also ich finde, ich durfte ja schon durch die erste Ausgabe durchblättern. Ich habe sie ja bekommen. Wunderbares Produkt, gerade für einen Erstling. Ich freue mich auf die zweite Ausgabe. Ich muss aber natürlich fragen, weil viele Verlagsleute diesen Podcast hören, was kostet denn eine Anzeigenseite in Secrets of Success? Ist das irgendwas, was du individuell mit den Leuten ausmachst oder gibt es eine Preisliste, wo drauf steht, keine Ahnung, so und so viel x Euro müsst ihr bezahlen, dann seid ihr mit einer Seite dabei?
Also wir machen ein paar Dinge anders als die anderen Verlage. Zum einen versuchen wir uns nicht darauf einzulassen, was hier immer wieder kommt, wie viel Prozent Rabatt kriege ich und so weiter, weil ich ja schon jahrelange Anzeigenkunde bin, weil das sind sie logischerweise nicht. Das heißt, eine Anzeige kostet 3.500 Euro und da geht keine AI ab und nichts, gar nichts, Punkt.
Gut, aber dann sind ja 45, mal 45, das ist ein bisschen Geld. Gratuliere.
Ja, Dankeschön.
Fantastisch. Und angesichts dieses Erfolges, planst du denn eventuell noch weitere journalistische Produkte zu produzieren? Du hast gesagt, bei Secrets of Success kann sich die Frequenz von ein auf zweimal jährlich erhöhen. Ansonsten drumherum noch irgendwelche Ideen, was man sonst noch machen könnte?
Nein, also verlegerische Aktivitäten plane ich nicht weiter. Da gibt es andere Leute, die das sicherlich besser drauf haben als ich. Es ist ja auch immer die Frage, ich muss ja auch entsprechend Personal dazu haben. Und vielleicht bekommen wir jetzt ja eine Situation, dass es viele Menschen, gute Menschen gibt, die wieder zur Verfügung stehen. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist ein Risiko, was mir momentan einfach zu groß wäre, jetzt noch weitere Produkte zu überlegen. Ehrlich gesagt hätte ich auch gerade gar keine Idee, aber ich glaube, dass der Ansatz dieses Themas Erfolgs, dass es auch wahnsinnig wichtig momentan ist. Also wenn du momentan die Medien aufschlägst, ich bin berufsbedingt natürlich Bildleser, weil da ja auch viel im Bereich Society ist. Wenn ich das aufschlage, egal ob online oder in der täglichen Zeitung, ich kriege ja nur noch Depressionen. Es sind nur noch schlechte Nachrichten. Also Attentat hier, Corona da, Wahl ist auch schon mal per se schlecht. Ne, in Amerika, egal was rauskommt. Also du möchtest ja eigentlich nur noch den Strick oder die Kugel geben, wenn du solche Medien liest. Also das finde ich nicht so toll. Und wir versuchen deswegen auch bewusst da natürlich sind wir nicht vergleichbar. Wir haben eine Auflage von 20.000 und die Bild hat keine Ahnung, was die jetzt aktuell täglich hat. Eine halbe Million oder eine Million oder mehr. Wir versuchen ein Gegenpart. Wir versuchen, positive Nachrichten zu verbreiten. Wir haben auch bei unserem Festlab eine tägliche Rubrik, die heißt Good News. Mhm. Jeden Tag veröffentlichen wir eine tolle Nachricht, eine gute Nachricht.
Ja, das finde ich gut. Du stehst ja auch im Impressum, zumindest in der ersten Ausgabe, standest du als Chefredakteur drin. Das bist du auch weiterhin, oder?
Also ich nehme alle Artikel ab, ja.
Wenn du jetzt dich dann im Zuge von Secrets of Success und der Produktion des Heftes wahrscheinlich stärker mit der Produktion von journalistischen Inhalten beschäftigst, wie nimmst du dann andere Magazine wahr? Du hast eben schon Bunte gesagt oder, keine Ahnung, den Fokus. Denkst du dir dann manchmal, ach nee, also jetzt, wenn ich weiß, wie es eigentlich funktioniert, das hätte man eigentlich anders machen müssen. Bist du da kritischer im Umgang mit anderen Zeitschriften oder hat sich das nicht verändert?
Nein, das hat sich sicherlich nicht verändert, weil erstens habe ich ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich mache es ja so, wie ich glaube, dass es richtig ist. Das heißt ja nicht, dass es so richtig ist. Und so machen es sicherlich auch andere Leute. Und ein Verlag, ich schätze den Burda Verlag sehr. Ich finde, die Bunte ist eines der besten People-Magazine. Es gibt andere Magazine, die ich finde, die im Laufe der Jahre massiv verloren haben. Die nenne ich jetzt aber nicht. Aber die Bunte gehört definitiv nicht dazu. Im Gegenteil, ich finde auch jetzt in der Krise, die Bunte hat hinten immer ja diese Partyseiten gehabt, was sie stattdessen gemacht haben. Meinen größten Respekt, das ist ein tolles Magazin. Fokus sehe ich ganz genau das Gleiche. Es gibt andere Magazine, eins nenne ich jetzt mal, wo ich denke, das finde ich schade, wie der Spiegel, die eigentlich immer nur negativ alles betrachten und selten von der positiven Seite. Das heißt, ich würde mir jetzt als Veranstalter wirklich überlegen, möchte ich eigentlich im Spiegel stattfinden? Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht positiv ist, ist mir einfach zu hoch.
Ja, wie ist denn das? Ich habe in der Vergangenheit gelesen, dass es auch verschiedene Artikel gab, die über deine Veranstaltung berichtet haben, die ein bisschen abfällig sich geäußert haben, über verschiedene Dinge, Gäste etc. Wie sehr trifft dich sowas? Oder denkst du dir, naja, wo geraspelt wird, fallen Späne, wo Licht ist, ist auch Schatten und das gehört dann halt dazu?
Also prinzipiell bin ich ja ein sehr nachtragender Mensch. Das heißt, ich merke mir sowas natürlich zum einen. Und zum anderen ist es so, natürlich nervt mich das erstmal. Auf der anderen Seite betrachte ich das natürlich auch so, das ist ja eine persönliche Wahrnehmung. Und wenn ich mir auch in anderen Medien wie Facebook, wenn ich das mal als Medium bezeichne, angucke, wie die Leute inzwischen umgehen, unreflektiert einfach nur dummes Zeug rausblasen und rumpöbeln, dann wundert mich das natürlich überhaupt nicht, dass es auch Medien gibt, die erstmal schlecht schreiben, ohne irgendwas zu überprüfen oder zu hinterfragen. Und dann denke ich mir, okay, dann ist es halt so. Ich habe Magazine kommen sehen, ich habe sie gehen sehen, ich habe Veranstalter kommen sehen, ich habe Veranstalter gehen sehen. Wir sind jetzt 25 Jahre am Markt und Ja. Also was interessiert es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Sau dran reibt?
So ist es recht. Du liest ja berufsbedingt ganz viele Zeitschriften. Gibt es irgendwas, was du dann dir privat auch noch zum Gemüte führst, was nichts mit People-Journalismus zu tun hat? Oder sagst du abends, wenn du ins Bett gehst oder keine Ahnung, am Wochenende eine ruhige Minute hast, boah, jetzt bitte bloß nichts lesen?
Also ich lese ja gerne Comics. Ah. Ich glaube, das weißt du auch.
Ja, ich erinnere mich.
Ich bin ja ein riesen Comic-Fan. Ich habe ein ganzes Zimmer voller Comics und musste in den letzten Jahren auch schon mal ganz viel verkaufen, um überhaupt wieder Platz zu schaffen. Also das lese ich nach wie vor sehr gerne. Da bevorzugt Marvel und Disney Comics. Und das ist ja auch, also du warst ja beim Ihapa Verlag, deswegen weißt du das sicherlich. Ich gehöre zu den wahrscheinlich in meiner Altersklasse wenigen Menschen, die ein Abo haben beim lustigen Taschenbuch und das jeden Monat frei Haus kriegen, genauso wie das Donald Duck Sonderheft. Und ich lese das wahnsinnig gerne, weil es so ein bisschen das Gefühl gibt von heile Welt. Also es sind lustige Geschichten, die unterhaltsam sind, aber es ist halt immer mit Happy End. Und selbst bei den Bösen ist es manchmal mit Happy End. Und es gibt einem so ein bisschen das Gefühl von heile Welt wieder, was bei der sonstigen Medienkonsum ja eigentlich nicht der Fall ist. Du hast das Gefühl, egal ob du jetzt was Gutes oder was Schlechtes getan hast, es endet grausam.
Ja, das stimmt. Einen Satz noch zu der Abo-Struktur vom lustigen Taschenbuch. Das möchte ich jetzt ganz kurz noch ein bisschen ins richtige Licht rücken. Tatsächlich bist du nicht einer der wenigen, sondern die Hälfte der Abonnenten sind Erwachsene beim lustigen Taschenbuch.
Ehrlich?
Ja, also du bist da in guter Gesellschaft und es gibt auch außer dir auch noch ein paar andere Prominente, die wahrscheinlich aus der gleichen Motivation heraus regelmäßig das lustige Taschenbuch lesen. Aber keine Namen natürlich.
Nein. Genau. Aber die Produkte sind auch alle gut. Also ich bin, wie gesagt, da ganz froh, dass es den Ihapa Verlag gibt und die auch sehr wie so ein Fels in der Brandung einfach ihr Geschäft weitermachen und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass alle sagen, es muss jetzt digital sein, ein Comic digital lesen. Das ist, keine Ahnung, wie einen gezeichneten Witz verbal zu erklären.
Richtig. Und da der Ihapa Verlag auch diesen Podcast hört, also zumindest einige der Mitarbeiter, bin ich sicher, dass du in nächster Zeit da nochmal separat Post, Dankespost bekommen wirst.
Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ne?
Natürlich. Du bist ja mittlerweile auch zweifacher Familienvater, richtig?
Ja.
Wenn es schon Comics sind, ist das auch irgendwas Generationenübergreifendes? Konsumierst du, liest du mit deinen Kindern zusammen oder ist es da dann doch eher das Prinzessin Lillifee oder was weiß ich, Winnie the Pooh, Gute Nacht Buch?
Also meine Kinder sind zwischen 11 und 13, das heißt, sie sind jetzt nicht mehr ganz im Alter von Winnie Pooh, aber zu der Zeit waren sie mit Winnie Pooh beschäftigt und vor allen Dingen mit Prinzessin, weil ich habe eine Tochter und einen Sohn und die sind sowas von klassisch. Also meine Tochter wurde in dem Moment, wo sie gucken konnte, hat sie sich für Rosa entschieden und mein Sohn für Hellblau, also so ganz klassisch. Und deswegen konnte ich mit meiner Tochter jetzt ein bisschen weniger lesen. Was ich tatsächlich ab und zu nochmal mache, insbesondere mit meiner Tochter, ist, ich nehme mir das Märchenbuch und lese ihr Märchen vor.
So als Vater-Tochter-Ding einfach, weil ich vermute, inhaltlich wird sie das nicht mehr so wahnsinnig reißen, oder?
Das weiß ich nicht genau. Ich denke schon, dass sie das auch nochmal gut findet. Also meine Tochter ist mein Sohn jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Mein Sohn ist jetzt mehr so auf Capital Bra und weiß ich nicht was unterwegs. Ja. Das heißt, den interessieren jetzt auch weniger irgendwelche Comics. Der möchte eigentlich, den würde es freuen, wenn es nicht nur FSK 18, sondern FSK 25 geben würde. weil dann würde er sich darum bemühen, diese Sachen zu gucken und zu hören. Ne?
Ja.
Also das ist aber auch, glaube ich, völlig normal. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in seinem Alter ging es mir nicht anders. Ich wollte auch natürlich alles, was mindestens 3 Jahre älter ist als ich oder freigegeben ist, das wollte ich unbedingt hören, sehen und machen. Und deswegen interessiert der sich für Comics leider weniger. Der spielt wieder am Computer Clash of Clans, wie heißt das hier, Fortnite.
Ja.
Also er ist halt wirklich so ein Vorzeigejunge. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, der genau das alles macht, was Eltern nicht mögen.
Aber du müsstest doch eigentlich sein Held sein, oder? Ich meine, du kennst wahrscheinlich nahezu 100% der deutschen Stars, die er cool findet, oder?
Ehrlich gesagt, merke ich langsam, dass das nicht so ist. Wir hatten, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, hatten wir in München so einen Director's Cut, ne?
Ja.
Und da hatte ich ihn mitgenommen und sage ich, guck mal, hier sind viele Promis. Ne? Ja, ist Elias da? Ich sage, nein. Okay, ist Till da? Nein. Ist Matthias da? Nein. Ich sagte, welche Promis? So. Also deswegen, ich glaube, das ist nicht ganz so. Und die haben jetzt inzwischen als Promis erzählt. Also Capital Bra kenne ich auch nicht persönlich, habe ich auch nicht als Gast gehabt. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das möchte.
Ja.
Und die anderen Influencer und Co., denen er folgt, das ist auch nicht unbedingt meine Zielgruppe, muss ich gestehen. Also das heißt, nein, das ist da nicht so. Es ist natürlich dann ganz schön, wenn wir hatten jetzt, ich vergesse mal den Namen, diesen einen von 4Blocks, den Hauptdarsteller.
Ich weiß, welchen du meinst. Ich kann mir den Namen auch nicht merken. Ja.
Ja, so, der hat freundlicherweise zum Geburtstag meines Sohnes mir ein Video geschickt, wo er meinen Sohn mit Namen anspricht. Mein Sohn heißt Anakin. Ne? Also ich bin auch großer Star Wars-Fan. Und hat ihm dann einen persönlich gesprochenen Geburtstagsgruß geschickt.
Geil.
Okay, da war ich schon ein bisschen Held.
Also absolut, absolut. Also vielleicht kann ich dir auch nochmal sagen, wann ich Geburtstag habe, dann könntest du da auch nochmal sagen.
Und wen möchtest du, von Marianne und Michael oder wen möchtest du?
So alt bin ich nun auch nicht.
Nein, ich weiß, das war ein Scherz.
Sehr gut. Ja, toll. Also Sören, das freut mich ja zu hören, dass du trotz der allgemeinen Situation und des eher mittelmäßigen Ausblicks deinen Humor nicht verloren hast. Das ist gut. Ich glaube, das hält in diesen Zeiten zusammen. Von meiner Seite wär's das auch schon. Vielen, vielen lieben Dank. Das fand ich sehr interessant. Und ich hoffe, bald wieder live.
Ja, hoffe ich auch, lieber Christian. Ich möchte zum Schluss noch anmerken, weil du es eben sagtest, du findest es schön, dass man seinen Humor nicht verliert. Ich denke, das ist auch etwas, was sich jeder vielleicht noch mal zu Gemüte führen sollte. Wenn du ein vernünftiges Zuhause hast, wenn du einen liebenden Partner an deiner Seite hast und Kinder, die nicht ganz missraten sind, dann gehörst du doch eigentlich schon zu den Glückskindern dieser Welt, wenn du dann auch noch gesund bist. Und das sollten wir uns vielleicht auch mal wieder bewusst machen. Natürlich ist Geld schön. Ich habe mal im Mad-Magazin damals einen schön gezeichneten Witz, jetzt mache ich wahrscheinlich das, was ich eben sagte. Da siehst du ein Bild, wo so ein Typ ganz unglücklich in so einem Zimmer sitzt und darunter steht, Geld war nicht glücklich. Und daneben ein Bild, wo er mit ganz vielen Frauen wahrscheinlich Nutten dann am Machen war und dann steht drunter, aber es hilft halt sein Unglück leichter zu ertragen. Insoweit ist Geld natürlich wichtig, aber definitiv nicht alles. Gesundheit, liebende Menschen um sich herum, dass man jeden Tag noch atmen kann und dass man genug zu futtern hat. Das ist das Wichtigste. Und wenn du, solange wir das noch haben, das hat hier meines Erachtens fast jeder in Deutschland, solange sollten wir auch noch gute Laune haben.
Besser hätte ich es nicht sagen können, lieber Sören. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.